Dadurch wird auf der anderen Seite laufend mehr Aufwand nötig, umgekehrt aber auch alternativer Aufwand in diesen Fragen lohnend. Da ändern sich dann also auch alle nationalen Energierechnungen in Sachen, naja, und gibt es denn dazu nicht Alternativen? Wisst ihr ja, das wird ja beredet. Ja, Öko und Bio und sonstige Alternativmethoden sind ja glatt nicht mehr so unerschwinglich teuer im Vergleich zum Öl, wie sie es noch neulich waren. So, aber wie gesagt, es ist teuer geworden. Was die Versorgungssicherheit angeht und die Kontrolle über diese lebenswichtige Ressource, da muss man sagen, da haben sich die kapitalistischen Nationen, insbesondere die USA, zu dem Standpunkt hinbewegt, leider Gottes sind Öl und Gas glatt viel zu sehr und viel zu viel Einkommens- und Machtquellen der Staaten, die doch als unsere Ölstaaten funktionieren sollen. Die beziehen da vom Standpunkt der Weltmächte, also insbesondere der USA, glatt so viel Mittel, dass man immer sich fragen muss, ob denn die Kontrolle und die Unterordnung auch gewährleistet ist. Das ist schließlich, wenn man so will, ein Grund des amerikanischen Rumfuhrwerkens im Nahen Osten, was wiederum umgekehrt bekanntlich ja das Öl nicht billiger, sondern erstmal unsicherer und teurer wieder gemacht hat. Auf der anderen Seite habt ihr an so einem Beispiel wie Venezuela, von den USA ja offiziell ausgesprochen, ja, geht denn das überhaupt in Ordnung, dass so einer so viel Geld aus dem Öl bezieht, oder umgekehrt, ist da nicht die Ölquelle in der Hand von einem, der ist für uns ja unkontrollierbar, ein politischer Quertreiber und zugleich Hauptlieferant der USA, das ist einfach ein Skandal. Daneben Russland mit seinen riesigen Energiequellen gründet Weltmachtansprüche drauf. Und das ist sowohl für die USA, aber auch für Europa zwiespältig. Ausgerechnet das weltgrößte Reservoir an diesen Energieressourcen ist einfach nicht normal, so wie gewünscht, zu kontrollieren. So, die entscheidenden Staaten ziehen daraus eben diese Schlüsse. Hier reißt ja eine unhaltbare Abhängigkeit ein, ausgerechnet in dieser entscheidenden nationalen Geschäftsgrundlage. Also der Bush hat, weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, glatt ausgerechnet in Amerika, wo es immer geheißen hat, da kann man doch billig und endlos mit diesen Benzinschluckern rumfahren. Die schaffen es ja nicht mal, ein Auto für den europäischen Markt zu bauen, weil sie so viel Benzin verbrauchen und das einfach nicht berücksichtigen, dass Energie gespart wird, also benzinsparende Autos. Der Bush hat glatt das selber kritisiert und gesagt, wir sind süchtig nach Öl. Und das war gleichbedeutend mit, wir sind schwach, wir sind abhängig, wir sind zu Rücksichten genötigt, das ist untragbar. Die Konsequenz daraus hat geheißen, wir brauchen eine neue Unabhängigkeitserklärung, wörtlich. Und gemeint war da keine politische Deklaration, irgendeine neue Grundrechtscharta oder eine neue Verfassung, so nicht wie damals zu den alten Zeiten, sondern ein geostrategischer Imperativ. Wir brauchen mehr Freiheit, selber über Alternativen zu verfügen, also auch Macht zu haben gegen die, eben die auf dem Öl sitzen. Also Nichtangewiesenheit auf deren Öl, das ist Freiheit gegenüber deren Bestrebungen und so, sage ich mal, übersetzt sich Knappheit politisch. Also Unabhängigkeitserklärung heißt da, sich so weit unabhängig machen von den auswärtigen Quellen, dass man auf sie wieder frei zugreifen kann. Also Erpressung einseitig.
Sich aneignen.
So, und aneignen heißt hier, weil man ja nicht einfach auswärts hingeht und besetzt alles, heißt hier, die sind genötigt, sich unseren Ansprüchen anzubequemen, weil wir als die Abnehmer der Monopolist sind und die als Lieferant eigentlich darauf angewiesen, aber wir nicht darauf angewiesen sind, was die uns liefern. Das ist immer das Ideal davon. Wir machen uns unabhängig, wir entwickeln Alternativen, wir diversifizieren. Da reicht ja schon, du hast 5 Lieferanten statt einem, ist da schon ein Stück Freiheit und so weiter und so fort. Und das ist dann gleichbedeutend damit, da kann man als Weltmacht die auch wieder kontrollieren und muss keine Rücksicht nehmen. Die andere Seite davon ist eigentlich das Versprechen, das aber für einen amerikanischen Präsidenten überhaupt nie einfach was nutzt. Wer so redet, wir brauchen eine neue Unabhängigkeitserklärung, der macht sich natürlich nie abhängig von dem Bedarf, den er hat. Der sieht ihn als ein Stück Abhängigkeit, aber der kündigt ja damit schon an, wenn er sagt, wir machen Anstrengungen und freie, das alles freie handhabbar zu machen, dass er im Falle eines ernsten politischen Konflikts sich nie erpressen lässt, übrigens ja auch bewiesen im Fall des Irakkriegs. Ja. Und er hat aber nicht einfach eben. Ja, und zwar eben deswegen, weil es geheißen hat, hier fehlt es an der Kontrolle, hier fehlt es an der von Amerika verlangten Gehorsam dieses Staates. Das wisst ihr ja, das war damals hauptsächlich der Will zu groß werden, ohne dass Amerika ihn dazu ermächtigt hat. Und das ist untragbar, weil dann ist er nicht kontrollierbar. Und prompt hat es den Übergang mit Krieg zur Besetzung gegeben. Und das wisst ihr ja, der aktuelle Stand ist, man möchte es in den Zustand eines sich selbst kontrollierenden, quasi national funktionierenden Ami-Dependants versetzen und leidet darunter, dass es dafür glatt 150.000 Ami-Soldaten braucht, die im Land rumfuhrwerken. So, das ist die Seite. Die andere Seite ist, die EU mit ihrem Ausgreifen auf Energiequellen hat sich ja Russland als originäres europäisches Reservoir ausgedacht und in den Blick genommen, und leidet darunter, dass das so nicht zu haben ist. Streitet sich mit Russland um dessen Ausnutzung sowie Ein- und Unterordnung, ohne die durchschlagende Macht eigentlich zu besitzen. Also da findet ein Dauerkampf um Beteiligungen, um Zugriffsrechte und Schutz statt. Und sein einziges europäisches Leiden dran, dass sie zu wenig Erpressungsmacht haben, umgekehrt aber Russland unbedingt als ihre nationale Energiequelle brauchen und gebrauchen wollen. Und außerdem haben sie als Europäer noch ein Problem mit den USA, weil sie umgekehrt wie die USA selber, nämlich sich viel zu sehr abhängig von der Schutzherrnrolle Amerikas sehen, davon, dass Amerika immer der erste Ölgeschäftemacher ist, und dass Amerika mit seiner Vormachtstellung die Ölabhängigkeit der ganzen Welt eigentlich zu einem Stück Instrument seiner Vormachtstellung ausgebaut hat. Also so haben alle Nationen eigentlich ihre, nach der Seite hin, ihre Rechnung, die heißt oder läuft in einen Imperativ raus. Und das ist ein sicherer Standpunkt. Und eben jenseits von allen Unsicherheiten mit den Klimaprognosen und so, da herrscht Sicherheit. Es braucht eine verlässliche, weltkrisenfeste nationale Energiebasis, die so wie die Nationen verfasst sind mit ihren Energieversorgungen, mit den Kostenfragen wie mit den Verfügungs- und Kontrollfragen, sind sie alle unzufrieden, weil eben die imperialistische Logik, wenn man abhängig ist, dann muss man sich auch die freie Verfügung für die Nation zurückerobern. Da muss man selber die Bedingungen diktieren können. Das ist einfach der energiepolitische Imperativ und insofern ein Stück Kampfansage eigentlich auch an alle Nutznießer der gegenwärtigen Weltenergieversorgung. Und von da aus, also von diesen strategischen Gesichtspunkten, wie steht es eigentlich mit der Preisfrage, mit der Verfügungsfrage, mit der Kontrollfrage? Von da aus denken alle, wie gestalten wir unsere nationale Energiepolitik so aus, dass wir mit dieser neuen Lage, mit dieser Unzufriedenheit fertig werden. Und das heißt erstens, wie gestalten wir den Energieverbrauch kostengünstiger. Jetzt nicht, wie gesagt, müsst ihr immer einfach zusammendenken, nicht bloß deswegen, weil es was kostet, sondern weil kostengünstiger und einsparen, weil da ist das erste Sparmaßnahmen, dann auch heißt, und dann sind wir ein Stück unabhängiger. Also Sparmaßnahmen sind da angebracht. Drosselung des Verbrauchs, Ökonomisierung der Energievernutzung. Und das macht teils die Geschäftswelt ohnehin aus ihren Kalkulationen mit Rohstoffkosten. Nämlich wenn es sich lohnt, dann wird Energie eingespart und je teurer sie wird, umso selbstverständlicher wird auch für die Geschäftswelt die Energie verbraucht. Der Impetus, naja, da müssen wir schauen, was wir an diesen Kosten uns einsparen können. Dieser Sache nehmen sich aber die Staaten als Standortgüter an und haben dabei gleich zweitens den Gesichtspunkt. Wie gestalten wir eigentlich die nationale Energieversorgung möglichst importunabhängig und machen uns damit selber freier im Zugriff auf außen? Also ich lese nur ein Zitat vor, das ist jetzt lustigerweise vom letzten Jahr, vom Braunkohletag in Leipzig, aber so schlagend. Also was dieses importunabhängig, diese Zugriffsfrage angeht. Auf dem Gas sitzen die Kosaken, auf dem Öl die Scheichs, aber auf der Braunkohle, naja, wer sitzt da wohl? Sitzen wir selber. Also das ist ein Plädoyer für, was ja auch passiert, mehr Braunkohletagebau für neue Kohlekraftwerke, die dann zwar CO2-Ausstoß sparsamer sind, da wir ziemlich viel Dioxin in die Luft schleudern, aber das fällt ja nicht als Erwärmung zu Buche, schlägt nicht zu Buche. Also das passt alles eigentlich gar nicht zum Klimaproblem, aber zum Standpunkt einer national krisenfest verfügbaren Energiequelle passt dieser Spruch natürlich wie die Faust aufs Auge. So, und drittens gilt dann der Gesichtspunkt, und diesen Bedarf organisieren wir als nationales und dann internationales Geschäft. Also das alles fasst sich zusammen eigentlich unter den Imperativ Umsteuern in der Energiepolitik. Da sind vier Ausrufezeichen dahinter, das ist der neue Imperativ, und Klima übersetzt sich unmittelbar in Energiepolitik, und deswegen kann man natürlich auch immer Energiepolitik wieder Klima dazu sagen. Das heißt erstens verstärkt weg vom Öl, sichere, lohnende Alternativen entwickeln. Und welche, nach denen außerdem die ganze Welt Bedarf hat, was also künftiges Geschäft ist. Und die Alternativen gibt es ja schon lang. Die galten immer als zu teuer. Jetzt heißt, die sind ökonomisch und politstrategisch unter Verfügungsgesichtspunkten lohnend. Also wirft sich die nationale Energiepolitik drauf. Also das ist eigentlich gleichbedeutend mit elementarer staatlich betriebener Wirtschaftsförderung im elementaren Sinn. Neue Technologien entwickeln heißt immer auch gleich, wenn das ein Staatsinteresse ist, dann werden die entsprechenden Entwicklungsanstrengungen gefördert, dann wird das lohnend gemacht, damit es in die Welt kommt. Und dann sorgt man auch dafür oder dringt drauf, dass die ganze Welt dafür zum Geschäftsfeld wird. Da sind dann übrigens erneuert bei unter all dem, was da Energiemix, was da neue Technologien, was da Energiesparen heißt. Da versammeln sich dann so unterschiedliche Sachen wie erneuerbare Energietechnologien, also Windräder, Solarzellen und so weiter, die Deutschland daheim herstellt. Da sind dann aber genauso Stromspartechniken angebracht oder eben auch neue Brennkohlekraftwerke, außerdem AKWs. Alle bedienen unterschiedlich gut und oder vollständig eben diese energiepolitischen Gesichtspunkte. Ich lese dafür nur mal noch mal zwei Zitate vor, die einfach wo es jedem richtig einleuchten muss, wie hier diese energiepolitischen Gesichtspunkte mit Klima in Eins gesetzt werden. Also das eine heißt Revolution mit Sonne und Wind, das ehrgeizigste Projekt, das die EU je angeschoben hat. Die industrielle Revolution zur Bekämpfung des Klimawandels, denkt man, naja gut, jetzt sind Sie bei dem Thema. Und der Befreiung Europas aus der totalen Abhängigkeit von Öl und Gas. Neben der Erhöhung der Energieeffizienz ist die Nutzung erneuerbarer Energien, ich denke mal, praktisch der einzige Weg, naja, um das Klima zu verbessern, nein, um unsere zunehmende Abhängigkeit von importierten Kohlenwasserstoffen zu verringern. Jetzt habt das Kohlenwasserstoffe, genau die Dinge, wo es heißt, sie sind so klimaschädlich. Hier werden sie unter dem Gesichtspunkt importiert behandelt. Also übersetzt sich Klima richtig unmittelbar, das fängt ja irgendwann mit Klima an, unmittelbar in unabhängig von Öl und Gas, zunehmende Abhängigkeit von importierten Kohlenwasserstoffen verringern. Welche Wege gibt es da? Naja, genau diese und die erklären wir dann zum, das ist unser Beitrag zum Klima. Das zweite Zitat führe ich deswegen auf, weil ich dann gleich zu Konsequenzen noch was sagen will. Bei anderen Nationen, zum Beispiel bei den USA, entdeckt dann eine kritische Öffentlichkeit wie die SZ natürlich den Pferdefuß. Nämlich Ethanol aus Mais und Präriegras zu subventionieren, was die USA machen, dient vorrangig dem Ziel, unabhängiger zu werden von Ölimporten aus dem Nahen Osten. Klimaschutz ist dabei eher willkommenes Abfallprodukt, ein klares Ziel. Naja, da merken Sie diese Ineinsetzung, ach so, denen geht es eigentlich um Unabhängigkeit von Ölimporten. Beim anderen Zitat, bruchlos hin als EU, ja, wenn wir unabhängig werden wollen, dann müssen wir natürlich eben, da heißt es Sonne und Wind bei den Amis, wenn es Ethanol und Mais heißt, ist der Fall klar, das hat man durchschaut. Also ergibt sich da das, welchen schönen Beitrag zum Klima die verschiedenen Nationen leisten. Naja, Deutschland setzt als Weltmarktführer auf Solar- und Windkrafttechnik, Braunkohle, Kohlekraftwerke und so weiter und so weiter. Und AKWs kommen wieder neu in die Debatte unter dem Thema, die sind sauber. Und jedem ist klar, dass sie als energiepolitische Option einerseits strittig sind, deswegen wegen ihrer Probleme, die sie mit sich bringen. Zweitens immer interessant und nie wirklich aufgegeben. So, und Frankreich ist dann ja auch die sagen, naja, unser Beitrag ist, wir setzen auf AKW-Technologien, weil das ist der beste Weg, sich unabhängig zu machen von Öl und anderem, mit dem Haken, dass man dann andererseits aber von Uran abhängig ist. Unter all das subsumieren sich dann CO2-Reduzierungsvorhaben. Die ordnen sich da ein, eben unter Kosten- und Abhängigkeitsgesichtspunkten heißt das eigentlich Energieeinsparung. Was lässt sich da machen, so, weil auch das ein Stück Befreiung aus der Abhängigkeit von nicht richtig kontrollierbaren, von nicht uns genügend zur Verfügung stehenden, von zu teuren Energierohstoffen. Und das ergibt dann übrigens in Sachen Umwelt und Klima und so weiter und auch in anderen Dingen ganz neue Schäden. Der Fall ist ja bekannt von Seiten der USA mit dem Biodiesel und Ethanol, eben wo die SZ das so schön durchschaut hat, dass die das in großem Maßstab sich jetzt als ihren alternativen Energieweg zusätzlich zu ihren anderen Optionen ausgedacht haben, die USA, und im großen Maßstab in die Wege geleitet haben, nämlich mit Maisanbau, und Mais wird zu Biodiesel verarbeitet. Ganze Teile Südamerikas werden, das heißt auch schon so, Öko-Emiraten umgewidmet und dann auch praktisch umgewidmet. Das führt ja nicht bloß, alles schon aktenkundig, zur Abholzung von Regenwäldern für Maisanbau, und zu Überdüngung, sondern dann auch zu diesen Lebensmittelverteuerungen, sodass in Mexiko inzwischen die Tortilla, das Grundnahrungsmittel, ziemlich teuer und teilweise unerschwinglich geworden ist. Und es...
Ja,
halt. Naja, und dann wird es sich besorgen eben teuer. Ne? Klar. Und jetzt können schon wieder kluge Köpfe ausrechnen, aha, diese Biodieselproduktion verbraucht also am Ende mehr Energie, als sie einspart. Die CO2-Bilanz ist dann ja glatt negativ. Und man sollte das lieber nicht schon wieder als Klimainkonsequenz brandmarken und eine Energiebilanz aufmachen, die vorne und hinten gar nicht stimmt. Und das dann für unvernünftig erklären, es dient einfach einem anderen Zweck, eben solchen energiepolitischen Berechnungen. Also insofern, Fazit, Klimawandel wird zum großen Thema, wird zum Titel für Fragen nationaler Energiepolitik, also für eine Neuorientierung in den Energieversorgungsfragen, die heute eben so etwas wie ein genereller Imperativ sind, die deswegen auch ein entscheidendes Feld der Konkurrenz der Nationen ist. Also was kann da eine Nation aus dem eigenen und aus dem Bedarf anderer Nationen nach einer dauerhaften, billigen, sicheren Energieverfügung eigentlich für sich geschäftlich und strategisch rausschlagen? Und alle diese Berechnungen und Konkurrenzgesichtspunkte, die laufen jetzt unter dem neuen zusätzlichen Firmenschild gemeinsames sich kümmern um den Klimawandel, Sorge um das Klima. Also eine einzige, nach der Seite eine Ideologisierung der wirklichen Konkurrenz. Also sollte man auch nicht ständig eben an dieser Ideologie messen.